Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Flucht und Rassismus. In diesem Podcast wollen wir betroffenen Personen Raum geben, über ihre Erfahrungen zu sprechen. Themen sind dabei unter anderem Flucht, Zugänge zu Behörden sowie Rassismus im Kontext von aktuellen Medien. Wir sind Studierende des Masterstudiengangs Empowerment Studies an der Hochschule Düsseldorf. Wir haben mit einem Syrer, der nach Deutschland kam, und einer Ukrainerin, die nach Frankreich ging, über ihre Fluchterfahrungen gesprochen. Kurzer Disclaimer und Trigger Warning. Unsere interviewten Personen erzählen von ihren persönlichen Erfahrungen auf der Flucht und stehen nicht stellvertretend für eine ganze Gruppe. Außerdem möchten wir darauf hinweisen, dass in diesem Podcast rassistische Gewalt und strukturelle Diskriminierung thematisiert wird.
In unserem Podcast kommen verschiedene Begriffe vor, die wir an dieser Stelle kurz einordnen möchten. In unseren Interviews werden Fragen zu Rassismuserfahrungen, vor allem im Kontext von Flucht, gestellt. Die Genfer Flüchtlingskonvention definiert einen Flüchtling als eine Person, die aus Furcht vor Verfolgung aufgrund diverser Merkmale aus dem Land, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt oder in dem sie ihren ständigen Wohnsitz hat, fliehen muss. Uns ist an dieser Stelle wichtig zu erwähnen, dass der soziale und gesellschaftliche Status des Geflüchteten im Sinne eines prägnanten Merkmals abgelegt werden darf und sollte, wenn man sich länger in diesem Land aufhält. In diesem Fall sollen die Menschen ein ebenbürtiges, würdevolles Leben auf Augenhöhe in ihrer neuen Heimat führen können, ohne Abwertung zu erfahren. Parallel zur Definition der Genfer Flüchtlingskonvention definiert Jochen Oltmar Flucht als das Ausweichen vor einer lebensbedrohenden Zwangslage aufgrund von Gewalt. Oltmar merkt darüber hinaus an, dass Flucht nur selten ein linearer Prozess ist und meist in verschiedenen Etappen verläuft. Flucht kann auch als erzwungene Migration verstanden werden. Rassismus kann nach Miriam Hill als ein machtvolles gesellschaftliches Phänomen betrachtet werden, in dem Menschen, etwa aufgrund ihrer Herkunft oder Hautfarbe, in Gruppen eingeteilt werden. Diesen Gruppen werden unterschiedliche Wertigkeiten und Hierarchieebenen zugeschrieben, womit es zur Konstruktion von Rassen oder auch Kulturen kommt. Diese Praxis, auch Rassifizierung genannt, hat ihren Ursprung im Kolonialismus. Sie wurde damals genutzt, um die Versklavung und weitere menschenverachtenden Praktiken im Kolonialismus zu legitimieren. Bis heute handelt es sich bei Rassismus um ein wirkmächtiges Gefüge von Diskursen und Praktiken, das gesellschaftliche Ungleichverhältnisse aufrechterhält und legitimiert. Zitat Hill. Wie in dieser Definition angedeutet, werden auch in unserem Podcast Erfahrungen beschrieben, welche nicht nur auf individuelles Fehlverhalten zurückgeführt werden können, sondern auch rassistische Praktiken auf institutioneller Ebene aufzeigen. Uns ist es insgesamt wichtig, zwei verschiedene Perspektiven auf Flucht und Rassismus direkt von Betroffenen hörbar zu machen.
Wir haben Farouk interviewt. Er ist 29 Jahre alt, Palästinenser und in Syrien geboren. Seit circa 7 Jahren lebt er in Deutschland und möchte von seinen Erfahrungen berichten. Farouk, hast du Rassismus auf deiner Flucht erlebt?
Tatsächlich auf dem Weg nach Deutschland hat man schon das eine Mal oder andere tatsächlich gemerkt, dass es einen Unterschied zwischen verschiedenen Flüchtlingen gibt. Natürlich als Flüchtling oder als Fremder im Land hast du oder bist du immer mit Rassismus begegnet. Aber wir haben das tatsächlich bei Ämtern und Behörden in verschiedensten Ländern, tatsächlich in fast allen Ländern, wo wir waren, war das immer Rassismus gegen den anderen oder unter Flüchtlingen selbst. Dass wenn du aus Syrien kommst, dann 2014, dann warst du halt einer von den guten Flüchtlingen, die einen guten Grund zur Flucht haben, weil da war schon 2014 schon der Ruf von den Syrer Flüchtlingen schon in Türkei, Griechenland und diesen Ländern schon angekommen, dass die halt in die Ländern oder wenn die ankommen in einen von den Ländern, dann haben die sich gut integriert, haben die Sprache gelernt. Dann hatte man schon in diesen Ländern auf dem Weg schon ein gutes Image, das Assyrer oder aus Syrien kommende Flüchtling. Und da wurden wir tatsächlich ein bisschen besser behandelt als Flüchtlinge aus Afghanistan und Pakistan oder Afrika allgemein. Die waren ein kompletter Unterschied. Wir waren sogar in manchen Ländern, ich glaube, das war in Serbien und Ungarn, wir wurden tatsächlich in getrennten Räumen. Also das waren Gefängnisse sowieso. Wir hatten tatsächlich zwei unterschiedliche Levels von Gefängnis. Wir hatten immerhin Matratzen, aber die hatten gar nichts. Also alle Flüchtlinge aus Afrika, Afghanistan, Pakistan, die waren in massenweise so 4x5 Meter Zimmer mit 20 Leute drin, ohne Bett, ohne Matratze, ohne irgendwas. Die hatten einfach nur ein Toilette und das war echt furchtbar. Also aber man als Flüchtling kann man da leider nichts dafür machen, weil du bist auch genauso gefangen oder du sitzt da genau wie die, aber du hast ein besseres besserer Lage. Das mit Papiere, Unterlagen, wenn die unsere Informationen aufgenommen haben, die haben sich halt mit uns zumindest Mühe gegeben und haben auf Englisch gesprochen. Bei den anderen haben die gar nicht versucht, obwohl viele davon halt schon Englisch könnten. Also die können sogar teilweise auch besser Englisch als wir. Aber trotzdem haben die sich gar nicht Mühe gegeben, hatten immer so eine Art Vermittler geholt, der halt die beiden Sprachen kann und der hat mit die vermittelt, die Daten gesammelt und bis dahin gegangen. Bei uns war das, da der Mitarbeiter, der Ansprechpartner persönlich auf einen zukommt, war das also viel mehr persönlicher und menschlicher, dass der mit dir spricht und nicht so, ich hole einen Vermittler, weil du bist sowieso, du verstehst mich eh nicht, ich hole jemanden, der mit dir spricht. Ja, und viele andere so kleine Situationen, wo man merkt, ich war privilegiert sozusagen im Vergleich zu dir, aber trotzdem tut weh tatsächlich Leute zu sehen, wie die tatsächlich so schlecht behandelt sind auf dem Weg.
Wir wollen euch Alina vorstellen. Sie ist 30 Jahre alt, hat 2 Kinder und ist Ukrainerin. Sie ist nach Frankreich geflüchtet. Ihr Interview wurde auf Russisch geführt, übersetzt und synchronisiert.
Alina, hast du andere Geflüchtete erlebt, die rassistisch waren, andere Privilegien hatten als du?
Also wir waren zwischen Rumänien und Ungarn. Ich erinnere mich nur nicht mehr an die Stadt. Aber als wir gefahren sind und wir ein ukrainisches Kennzeichen hatten, beziehungsweise da waren Autos mit russischen Kennzeichen, fingen sie an, uns zu schneiden, was sehr gefährlich war, weil es Berge, Klippen gaben. Das heißt, wir haben gesehen, dass nicht nur in unserem Land etwas Schreckliches passiert, sondern auch die Menschen, die uns angegriffen haben, sie zeigen immer noch ihre Aggression gegen uns.
Wie hast du die deutschen Behörden in Bezug auf irgendwie Flucht und Rassismus erlebt?
Ich habe einen Bachelor in Sprachwissenschaft und ich habe auch meinen Master abgebrochen, bevor ich nach Deutschland gekommen bin. Und ich habe meinen Ansprechpartner oder meinen Sachbearbeiter alles erklärt von der Lage und ich habe ihr auch alle Unterlagen gezeigt. Am Anfang war es auch ein Kampf, ihn davon zu überzeugen, dass ich das gemacht habe, weil der war immer so mit Gedanken, nee, das kann nicht sein, dass du fast einen Master hast. Nicht nur, weil ich deine Sprache nicht so gut beherrschen kann, ich kann mich nie so rüberbringen, heißt nicht, dass ich auch nicht studieren kann. Aber das hatte ich hinter mir, und das hatte ich tatsächlich auch nicht nur in Deutschland, das hatte ich auch in mehreren Ländern, weil in jedem Land wirst du gefragt, was das höchste Zertifikat oder Zeugnis, was du hast. Und das war immer ein Kampf, wenn jemand studiert oder Master oder was auch immer hat. Alles über Abitur. Die hatten es einfach nicht geglaubt. Die behandeln schon einen anders. Also, weil ich kenne auch aus Erfahrung, aus Leuten, die ich kenne, die halt Europäer aus Holland, aus Niederland und aus Italien, die hier auch arbeitslos Geld beantragt haben, die wurden auch komplett anders behandelt. Die wurden behandelt anhand, du hast Zertifikat XY und ich suche die in diesem Bereich. Du hast einen Marketing-Bachelor oder einen Sozialwissenschaft-Bachelor, ich suche die in Arbeit in diesem Bereich. Bei uns war das so, die wollen uns so schnell wie möglich raus aus den Quotenzahlen, dass wir so schnell wie möglich gearbeitet haben, dass die uns unglaublich nicht passende Arbeitsstellen gestellt haben. Situation mit Rassismus in Behörden, meistens halt nicht von den Ansprechpartnern, sondern von Leuten so rundherum, wie Securities draußen vor der Tür, wie Leute, die halt alles organisiert haben, nicht direkt die Sachbearbeiterinnen oder Arbeiter, sondern halt Leute, die einfach da um das ganze Thema herumfahren. Da hat man auch sehr oft gemerkt, dass man auch anders behandelt wird.
Wie hast du die französischen Behörden erlebt? Du wohnst ja momentan in Frankreich. Und wie sind die französischen Behörden für dich gewesen in Bezug auf Rassismus und Flucht?
Zur Vorbereitung auf unser Interview habe ich einen Bericht des französischen Kommissars für Menschenrechte über Diskriminierung gelesen. Und welchen Schluss möchte ich ziehen? Diskriminierung in diesem Land in allen Bereichen existiert. Bei der Jobsuche, bei der Wohnungssuche, Bildung und sogar davor, dass wenn man mit der Polizei in Kontakt tritt, wenn man sich an die Behörden wendet, es sogar Diskriminierungsprobleme gibt und all diese Diskriminierungsprobleme das Leben von Millionen Ausländern in Frankreich ruiniert.
In den Medien kann beobachtet werden, wie Menschen in sogenannte echte und falsche Flüchtlinge eingeteilt werden. Echte Flüchtlinge seien demnach weiß, zivilisiert, europäisch, aufrichtig, gebildet und mutig, da sie für ihr Land kämpfen würden und sie stammen aus demselben Kulturkreis. Falsche Flüchtlinge hingegen seien das komplette Gegenteil. So meinte etwa ein amerikanischer Journalist, man könne die Ukraine nicht mit dem Irak oder Afghanistan vergleichen, da die Ukraine zivilisiert und europäisch sei. In den britischen Medien hieß es, die Anteilnahme am Krieg in der Ukraine
Ukraine sei größer, da es sich hierbei nicht um ein dritte Weltland handle und die Opfer so aussehen wie wir. Auch in den deutschen Medien wurde die große Anteilnahme in der Bevölkerung für die Ukrainerinnen und Ukrainer damit erklärt, dass sie aus demselben Kulturkreis kämen und christlich seien. Dabei ist es nur ein stereotypes Narrativ, wie Menschen aus der Ukraine in der vorherrschenden Vorstellung sein sollten. Welche Hautfarbe sie haben oder welche Religion oder sozialen Gruppe sie tatsächlich angehören, wird schlichtweg ignoriert. Auch Äußerungen von Politikerinnen und Politikern tragen dazu bei, dass Flüchtlinge unterschiedlich behandelt werden. Berlins Bürgermeisterin Franziska Giffey behauptete etwa, dass ukrainische Personen nicht als erste Frage stellen würden, wo kriege ich meine Leistungen, sondern wo kann ich arbeiten. Was das mit den Betroffenen macht, hat uns Faruk beantwortet.
Was das Thema angeht, auch nicht extrem empfindlich, aber ich kann es mir vorstellen, Leute, die jetzt tatsächlich noch in Flüchtlingen haben, Leute, die tatsächlich die Chance nicht hatten, in Syrien oder in Afghanistan oder in Pakistan irgendwo auf Schule zu gehen oder auf Uni zu gehen, gibt es auch sehr oft aufgrund des Krieges oder aufgrund was auch immer. Die hatten halt diese Chance nicht gehabt, die ich hatte, weil ich hatte auch viel Glück gehabt, dass ich studieren könnte überhaupt. Wie fühlt er sich, wenn er einfach nur, weil er seinen Weg im Leben so ausgewählt oder so ist sie ihm dann vorgeschrieben, dass er komplett so als unzivilisiert genannt wird. Und das tut bestimmt bei vielen auch richtig weh und bestimmt noch viel krasser bei Leuten, die schon ein Trauma haben von Rassismus.
Wie empfindest du die aktuelle Berichterstattung über geflüchtete Menschen in Deutschland?
Teilweise rassistisch, aber sehr unterschiedlich, weil auf einmal Deutschland hat ein Land für jeden und jeder ist willkommen, war auch immer meiner Meinung nach, aber die Anteil an Volk, was damals tatsächlich jemand gesagt hat, nee, ich brauche keinen neuen Fremden hier bei mir im Land, die sind jetzt in den Medien komplett anders. Die sind halt anders dargestellt, dass sie halt mittlerweile ist ein Flüchtling willkommen, weil ich helfe meinem Nachbarland. Ich bin auch für Solidarität, aber wenn du so humanitär bist und du wirst halt jedem helfen, dann hilf jedem und nicht nach einem Farbmuster. Dann hilft tatsächlich jedem, der da an deiner Grenze da klopfen und da reinkommen will, dann musst du ihm auch helfen. Und das geht genauso in Medien, weil Medien, damals als ein Syrienkrieg ausbrach, da war immer die Erstattung von, wie der Krieg läuft und dass der Krieg bei uns, das war ein Bürgerkrieg gewesen. Die kämpfen unter sich. Und da war immer so die Rede von diesen, also die hatten das Wort unzivilisiert damals noch nicht gesagt, aber da war immer so von diesen zurückgebliebenen Menschen, die halt unter sich noch kämpfen und Bürgerkrieg haben. Gibt es halt im Ukraine-Fall auch gar nicht. Aber damals war immer so die Rede davon, dass unser Krieg war teilweise unsere Schuld. Wir sind natürlich als Flüchtlinge Opfer des Krieges, aber ob wir nach Deutschland kommen müssen oder aus dem Land flüchten müssen, warum kämpfen wir nicht für unser Land, warum verlassen wir das Land überhaupt, was halt keiner dafür Verständnis hat, weil es halt nicht mein Krieg, also selbst wenn ich Syrer bin, dann ist es auch nicht mein Krieg. Ich will keinen Krieg da kämpfen, wo Leute tatsächlich darum sterben, dass ein Mensch in Macht bleibt. Das ist halt nicht mein Kampf. Also wenn jemand von außerhalb des Landes uns da angegriffen hätte, das wäre ein komplett anderer Krieg. In Ukraine ist es halt tatsächlich, jemand greift das Land an, aber auf einmal sind die alle Flüchtlinge Opfer und die sind einfach nicht nur Männer, die ihren Frauen hinter sich lassen und abhauen. Die sind jeder ist willkommen, nicht nur, egal ob die jetzt Männer, Frauen oder Familien oder was auch immer, die sind alle einfach auf einmal willkommen. Also man merkt es halt, dass die Medien halt die Gefühle von den Deutschen auch erregen möchte. Selbst mit den Kleinsten, also Krieg ist immer schlimm, also ist gar keine Frage, immer so richtig schlimm, egal wo es stattfindet, egal wenn es ein Schuss wäre, dann ist es halt schlimm genug. Aber schon viel kleinere Fälle, die in Ukraine stattgefunden haben, werden so berichtet in Medien, als ob das der größte Verbrechen aller Zeiten in Geschichte der Menschheit. Und in Syrien wurden die schon mit chemischen Waffen schon angegriffen, Millionen sind geflüchtet, Millionen sind gestorben, Millionen sind ermordet sogar. Und egal was da rauskommt, ja, das ist halt der alte Krieg in Syrien. Da interessiert uns die jetzt nicht mehr. Daher ist halt auf jeden Fall sehr, sehr anders dargestellt zwischen Ukraine und Syrien. Aber ich kann es halt nur aus einer Seite nachvollziehen. Und zwar kann ich halt selber auch jetzt mittlerweile, also nach 7 Jahren, kann ich auch selber so genauso empfinden, wenn irgendwas passiert in Sri Lanka zum Beispiel, wo jetzt auch fast ein Krieg jetzt ausbricht, bald. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass halt auch so dringend, dass da was gemacht wird, weil das so weit weg ist. Aber wenn jetzt in Ukraine ist, dann bin ich sofort betroffen davon, weil sofort merkst du, das Kleinste, was man merken kann, sofort alles ist hochgeschrieben, Preise sind echt, Inflation ist unglaublich. Du merkst sofort, ist halt Gefahr an der Grenze. Zwischen uns und Ukraine gibt es nur Polen. Man merkt es halt sofort, man nimmt diese Gefahr auf jeden Fall viel, viel stärker und intensiver wahr, als wenn Krieg in Syrien wäre oder in Sri Lanka. Das ist halt komplett ein anderer Fall. Kann ich verstehen, aber trotzdem, ich dachte immer, dass Medien sollen immer gleich bleiben. Also ich als Mensch darf solche Unterschiede haben, weil ich bin halt immer nur ein Mensch, aber Medien sollen auf jeden Fall immer noch fair bleiben mit der Berichte. Und das tun die nicht. Das tun die auf gar keinen Fall. Ich habe immer gesagt, das sind immer Einzelfälle. Die alte Dame in der Bahn, das ist immer der alte Rentner irgendwo auf der Straße, die sowas sagen. Das war nie die allgemeine Meinung. Wenn das im Fernsehen von Reportern so wiedergegeben wird, dann ist es halt wieder bestätigt, nein, das ist tatsächlich die Wahrnehmung von mir in diesem Land. Ich bin halt nicht nur ein Flüchtling und manche Leute denken, dass ich so bin, sondern nee, das ist die Wahrnehmung allgemein, die denken alle, dass ich unzivilisiert bin.
Zivilisierte Flüchtlinge, so verstehe ich, gebildete, kulturell, humane und unzivilisierte, 180 Grad in die andere Richtung, also ungebildete, nicht humane. Da habe ich solche Leute kennengelernt, besonders unsere Ukrainer, die jetzt in der gleichen Situation sind wie ich. Ich verstehe nicht, dass diejenigen, die in ein anderes Land kommen, wo sie akzeptiert werden, sich unzivilisiert und grob verhalten. Es zeigt die Dankbarkeit und das Bildungsniveau unseres Volks.
Wie empfindest du die aktuelle Berichterstattung über Flüchtlinge in Frankreich?
Die französische Regierung hat angekündigt und zugesagt, über 100.000 ukrainische Flüchtlinge aufzunehmen. Das ist wenig und viel zugleich. Ich habe gesehen, wie sie es tun. In Montpellier haben sie ein riesiges Zentrum gebaut, in dem die Leute kochen, Kleidung bringen und irgendwie versuchen, es den Leuten bequem zu machen, bevor sie ankommen. Ich kann nicht sagen, wie ich darüber denke, es ist einfach schwer. Ich sage immer danke, dass wir in verschiedenen Ländern empfangen werden und danke, dass es eine Möglichkeit gibt, sicher zu sein und nicht mit den Sirenen einzuschlafen. Deshalb alles, was von verschiedenen Ländern getan wird, um das Leben der Ukrainer außerhalb der Ukraine zu verbessern oder zu unterstützen, so kann man sagen und ich sage immer vielen Dank.
Seit dem Krieg in der Ukraine kann eine Ungleichbehandlung zwischen ukrainischen und nicht-ukrainischen Flüchtlingen beobachtet werden. Die Europäische Union hat wegen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine erstmals die sogenannte Massenzustromsrichtlinie aktiviert. In Deutschland wird sie durch § 24 des Aufenthaltsgesetzes umgesetzt. Durch diese Richtlinie erhalten Flüchtlinge ein Aufenthaltsrecht für bis zu 3 Jahren ohne Asylverfahren und haben Anspruch auf Sozialleistungen und eine Krankenversicherung. Außerdem erhalten sie sofort eine Arbeitserlaubnis, dürfen über ihren Aufenthaltsort frei entscheiden und direkt in Privatwohnungen einziehen. Alle anderen Flüchtlinge müssen weiterhin Asyl nach dem Dublin-Verfahren in dem Land beantragen, in dem sie zuerst registriert wurden. Aufgrund der Dublin-Richtlinie werden Flüchtlinge aus Deutschland etwa nach Bulgarien oder Polen abgeschoben, wo ihnen oft Obdachlosigkeit und Perspektivlosigkeit droht. Solange ihr Asylverfahren läuft, dürfen sie zudem weder arbeiten noch ihren Aufenthaltsort frei wählen. Auch der Familiennachzug wurde in den letzten Jahren immer stärker eingeschränkt. Wir haben Farouk und Alina gefragt, ob sie einen Unterschied in der Behandlung Geflüchteter wahrnehmen.
Das ist ein Riesenunterschied. Studenten oder Schülern aus der Ukraine studieren dürfen, haben halt nicht so die harten Regeln, die wir hatten. Also ich musste mein Abitur nachweisen. Also zum Glück ist jetzt für mich persönlich, bin ich halt über diese Prozesse schon hinweg, seit dem Anfang des Krieges in der Ukraine. Daher erlebe ich das halt persönlich nicht extrem mit. Aber ich kann mich erinnern, wie es damals war für mich, als hier neu war und wie ich das halt mitbekomme mittlerweile, was die Flüchtlinge aus der Ukraine bekommen oder was denen angeboten wird. Ein Studium wurde in Deutschland nicht als Studium anerkannt. Das wurde halt als Abitur anerkannt. Was ich auch gesehen habe halt in den Nachrichten, war tatsächlich die unterschiedliche Behandlung zwischen Leute aus Ukraine und Einwanderer in Ukraine, die beide auch ausflüchten müssten. Aber die wurden sowas von schlecht behandelt. Die dürfen nicht mal in den Bahn einsteigen und nicht mal flüchten. Also die standen einfach vor der Bahn und dürfen nicht mal einsteigen. Das Minimum an Recht ist halt Recht auf Flucht. Dass ich halt aus dieser Situation rauskomme. Und selbst wenn das mir nicht gewährleistet wird oder dass ich halt davon auch komplett aufgehalten werde, dann bleibt halt, dass ich von Menschenwürde auch kaum was übrig. Hier habe ich von Bekannten von mir erfahren, die noch in Flüchtlingsheimen leben, dass anfangs des Krieges in Ukraine wurden Flüchtlinge, die schon da wohnen seit längerer Zeit, dass die eher so in innigeren, also in kleineren Räume umziehen müssen, damit die anderen Räume für die neuen Flüchtlinge geschafft werden. Dass immer so die besseren und die größeren und die bessere Ausstattung war immer reserviert für die Leute, die aus Ukraine kommen.
Tatsächlich gab es vor Kriegsbeginn in der Ukraine mehr als 70.000 ausländische Studierende, fast ein Viertel von ihnen stammt aus Afrika. Viele haben ihr gesamtes Geld in Mietverträge und Studiengebühren an ukrainischen Universitäten investiert, die nun in Trümmern liegen. Ob sie ihr Studium in Deutschland weiterführen können, ist fraglich. Auch sie flüchten vor den Bomben aus der Ukraine, werden aber nicht überall gleichermaßen willkommen geheißen, wie weiße Ukrainerinnen und Ukrainer. Einige People of Color berichten von rassistischen Erfahrungen während und nach der Flucht. Bemerkenswert ist die polnische Willkommenskultur gegenüber den ukrainischen Geflüchteten. Im starken Kontrast steht hierzu das Verhalten der polnischen Regierung nur wenige Monate vorher, als tausende Flüchtlinge an der Grenze zu Belarus im Winter ausharren mussten und dabei einige Menschen sogar erfroren.
Inwieweit siehst du Unterschiede in der Behandlung mit geflüchteten Menschen aus der Ukraine und geflüchteten Menschen aus anderen Ländern? Hattest du das Gefühl, dass es eine andere Einstellung zu euch gab?
In Rumänien habe ich es im Prinzip sehr gut empfunden. Hier gibt es so eine Organisation und jetzt arbeite ich dort als Freiwillige und sehe, wie die Leute, das sind Franzosen, die dort arbeiten, wie sie unsere Leute mit Respekt behandeln. Sie helfen auch auf freiwilliger Basis nur, ihr Geld, Zeit, Mühe auszugeben und das ist eine sehr große Zahl von Menschen in Frankreich, die einfach helfen wollen.
Und es war in Rumänien nicht so, oder?
Das habe ich nicht gesehen. Dort sahen mehr Leute einer Art Besorgnis zu und nur ein Beispiel. Als wir in ein Café kamen und Wasser und etwas zum Essen bestellten, kam der Kellner und sagte, »Nein, wir nehmen kein Geld von euch, weil euch das passiert ist. Vielleicht, okay, ich argumentiere nicht, es ist eine gute Tat. Vielleicht wollte er uns helfen, aber ich sehe es als etwas unangenehm für mich an, denn ja, wir mussten aus unserem Land fliehen, aber wir sind keine Hold Our Hand, das brauchen wir nicht. Da fühlt man sich einfach schrecklich und dann stellt sich heraus, dass die Leute so ein Verständnis dafür haben, dass Menschen, die aus der Ukraine geflohen sind, nichts haben und sie uns jetzt alles wegnehmen werden, weil es viele Proteste und viel Empörung darüber gibt, dass Länder dafür vom Budget zahlen. Und zwar, sie nehmen einen Teil des Geldes der Menschen weg. Deshalb möchte ich das nicht und ich habe keinen Flüchtlingsstatus beantragt, sondern musste ich nur beantragen, um eine Geburtsurkunde für mein Kind zu bekommen. Das war ihre Bedingung, die Bedingung der Behörden meine ich, aber keine Krankenversicherung oder etwas ähnliches wollten wir nicht bekommen. Aber es gab viele Menschen, die es brauchten und sie sahen sich verschiedenen Aggressionen ausgesetzt. Selbst in der Botschaft konnte man sehen, wie unfreundlich die Mitarbeiter eine Großmutter anschrien, die nicht verstehen konnte, was und wen fragen muss.
Möchtest du abschließend noch was sagen zum Thema Flucht und Rassismus, was du denkst, was wir noch nicht gesagt haben oder was noch sehr wichtig ist?
Also Deutschland oder Europa kämpft immer so vor ihr Bild, dass Menschenrechte angeht, der stark engagiert ist. Aber solche Aktionen, solche Aussagen machen auch dieses Image kaputt. Ich weiß nicht also ganz genau, was für die Leute davon halten, aber ich finde, selbst mit den vielen Fehlern und vielen Aussagen, die man gehört hat, zählen europäische Länder immer noch zu den Ländern, die am meisten Menschen helfen, sozusagen. Aber einfach zu sagen, wir sind sowieso an der Besten, daher müssen wir uns sowieso nicht verbessern, das ist immer die falsche Einstellung. Leute sollen einfach, dass sie aus den Fehlern lernen. Also so eine Aussage kann man nicht mehr zurücknehmen. So eine Wahrnehmung von Flüchtlingen, wie er sich gesehen hat, jetzt in letzter Zeit mit zivilisiert und unzivilisiert, kann man nicht mehr zurücknehmen. Aber was man besser machen kann, ist auf jeden Fall später darauf zu achten, sowas nicht zu sagen. Selbst wenn der Reporter tatsächlich der Meinung ist, der muss auch Gefühle und viele andere Aspekte auch mit beachten, dass er Millionen von Leute das zuhören. Und Flüchtlinge werden auch niemals aufhören. Es wird immer irgendwo einen Krieg geben. Also früher waren Deutsche selber Flüchtlinge, mittlerweile sind Deutsche auch deutsche Flüchtlingeempfänger sozusagen. Oder die helfen halt die Flüchtlinge mittlerweile. Daher immer andere Leute gut behandeln, Flüchtlinge oder nicht, weil du weißt niemals, wann du selber Flüchtling bist.
Alina, möchtest du abschließend noch was sagen?
Ich möchte dir bedanken, dass du mich vorgeschlagen hast, dieses Interview zu führen. Das ist das erste Mal, dass ich darüber spreche und ich träume, dass dies alles vorbei ist. Und das ist alles, worüber wir jetzt sprechen, war nur ein Teil unserer schrecklichen Geschichte. Ja, das ist passiert, aber was es sein würde, war nicht Teil der Gegenwart.
Dieser Podcast ist entstanden im Rahmen des Seminars Recht auf Rechte unter der Leitung von Frau Professor Dr. Spindler. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Faruk und Alina, dass sie sich die Zeit genommen haben, mit uns über ihre Flucht- und Rassismuserfahrungen zu sprechen. Weitere Informationen zum Podcast stehen in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören.